Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Podcasts der Bundesfachstelle Linke Militanz über die politische Bildungsarbeit im Bereich Links. Die Bundesfachstelle wird gefördert im Rahmen von Demokratie Leben, einem Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wie gerade schon erwähnt, wollen wir uns heute erneut mit der politischen Bildungsarbeit der Bundesfachstelle und natürlich auch darüber hinaus im Bereich Links beschäftigen. Dafür haben wir heute als externen Gast Herrn Thomas Müller vom Landespräventionsrat Niedersachsen eingeladen. Hallo Herr Müller und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns heute über Herausforderungen der politischen Bildungsarbeit zu reden.
Hallo Frau Heise, grüße Sie.
Als zweite Expertin darf ich heute erneut meine Kollegin Birgit Redlich begrüßen. Hallo Birgit.
Hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein.
Kommen wir zu unserer heutigen Folge. Letztes Mal sind wir in den Bereich der politischen Bildungsarbeit mit interessanten Aspekten der Arbeit der Bundesfachstelle eingestiegen. Heute wollen wir uns näher mit dem Feld selbst beschäftigen, und zwar vor allem mit Herausforderungen, die politische Bildungsarbeit zum Thema Links mit sich bringt. Bildungsarbeit in diesem Phänomenbereich ist ein sehr strittiges Thema. Zum einen fragen sich Kritikerinnen, ob es in diesem Bereich überhaupt Bildungsarbeit braucht. Zum anderen werden Einrichtungen, die Angebote in diesem Bereich haben, bedroht und angefeindet, oder aber es fehlt schlichtweg der Zugang zur Zielgruppe. Im Anschluss daran spielt auch hier erneut der Begriff der Präventionsarbeit, mit dem wir uns in der letzten Folge ja schon beschäftigt haben, eine entscheidende Rolle. Deswegen würde ich gerne mit einer Übergangsfrage von der letzten in die aktuelle Folge starten und Sie, Herr Müller, fragen wollen, wie Sie den Begriff der Präventionsarbeit im Zusammenhang mit dem Feld Links einschätzen würden.
Ja, danke erstmal für die Frage. Erstmal ist es wichtig zu definieren in der Präventionsarbeit, was genau wir an unerwünschten Zustand nicht entstehen lassen wollen. Also was genau ist das Präventionsziel? Das muss ich definieren, um darauf aufbauend wirklich auch wirksame Maßnahmen entwickeln zu können. Im Feld der Radikalisierungs- und Extremismusprävention heißt das natürlich, ich muss erstmal definieren, was ich unter Extremismus und Radikalisierung überhaupt verstehe. Und natürlich, was ich unter Prävention verstehe. Wir haben in unserem Landesprogramm für Demokratie und Menschenrechte in Niedersachsen natürlich Extremismus definiert. Und dort wird darunter verstanden, das aktive Engagement gegen die Kernelemente unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und ein aktives Engagement dahingegen, diese Kernelemente, also Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, zumindest teilweise abzuschaffen oder gravierend zu verändern. Das verstehen wir unter Extremismus. Und Radikalisierung ist demzufolge der Weg, wie ein Mensch sich im Laufe seiner Entwicklung dahin entwickelt zu dieser extremistischen Einstellung und Verhaltensweise. Das heißt, das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Was ist Extremismus? Um zu sagen, was will ich denn verhindern? Die zweite Frage ist, und wenn wir jetzt für den Bereich links das gucken, dann heißt es eben nicht, dass wir linksorientierte Einstellungen präventieren und verhindern wollen, sondern längst extremistische Einstellungen und Verhaltensweisen. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied für die Prävention. Und für eine wirksame Prävention ist es im zweiten Schritt wichtig, genau herauszufiltern, was sind denn Ursachen und Entstehungsbedingungen für diesen negativen Zustand, den ich verhindern will. Also in dem Falle für extremistische Einstellungen und Verhaltensweisen. Erst wenn ich die kenne und weiß, welche Risikofaktoren auf Menschen einwirken oder welche Faktoren schützend wirken im Sinne auf eine Verhinderung dieser negativen Entwicklung, erst dann kann ich gezielte Präventionsmaßnahmen entwickeln. Und wir wissen aus unseren aktuellen Gutachten, die wir in Auftrag gegeben haben, dass demokratiebildende Maßnahmen, politische Bildungsmaßnahmen unter bestimmten Voraussetzungen eine solche extremistisch präventive Wirkungen entfalten kann, wenn sie gut gemacht sind, bestimmte Rahmenbedingungen beachten. Soweit erstmal vielleicht für den Einstieg.
Nochmal zum Präventionsbegriff. Es gibt ja in der politischen Bildung eine rege Diskussion um diesen Präventionsbegriff. Also vor allem um den der Primärprävention, also bei der Sekundär- und der Tertiärprävention. Da sind sich alle einig, dass das in der politischen Bildung eben nur bedingt was zu suchen hat. Aber bei der Primärprävention und seiner Bedeutung. Und da ist es nämlich oft so, dass politische Bildung als ist gleich Primärprävention definiert wird. Und dann ist halt die Frage, wie sieht man ja Prävention oder halt politische Bildung? Also ist das pro etwas oder ist man halt nur kontra etwas? Und da ist so ein bisschen die Problematik, die wir ja auch in der Bundesfachstelle sehen. Prävention ja eigentlich von seinem Wort her eben bedeutet, dass ich etwas verhindern will. Und politische Bildung eigentlich eher dieses Pro hat. Also ich möchte etwas schaffen, ich möchte etwas empowern. Und deshalb ist dann so die Frage, wie definiere ich diesen Begriff der Prävention? gerade den der Primärprävention und dann eben, was will ich machen oder nicht. Und deshalb haben wir ja als Bundesfachstelle gesagt, da wir bei der Prävention eher dieses Kontra sehen und wir aber das Positive, dieses Schaffen in der politischen Bildung betonen möchten, dass wir uns eben dort den Begriff der politischen Bildungsarbeit eher ausgesucht haben. Das heißt, wir wollen eben Menschenrechte, wir wollen Demokratie, wir wollen Vielfalt, Toleranz, Offenheit, Pluralität fördern damit und eher ja, den Begriff anders dann definieren.
Da würde ich an dieser Stelle vielleicht noch einen Satz ergänzen wollen, um darauf einzugehen. Ich hatte es eben definiert, Präventionsarbeit hat zwei Aspekte. Und das hat eben nicht nur diesen Aspekt gegen etwas, also Risiken verhindern. Das ist nur ein Teil von Präventionsarbeit. Ein zweiter Teil von Präventionsarbeit ist, schützende Faktoren auszubauen. Also zum Beispiel eine demokratische Haltung zu stärken, Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen und andere Aspekte. Also schützende Faktoren, von denen wir nachweislich, empirisch nachgewiesen wissen, dass wenn diese Faktoren und Kompetenzen bei Menschen, gerade bei Jugendlichen in der Zeit dieser Entwicklung ausgeprägt werden, schützt das vor negativen Entwicklungen. Das heißt, sobald die Bildungsarbeit, die man nicht Präventionsarbeit nennen sollte, sondern Bildungsarbeit nennen sollte, diese Aspekte aber positiv verändert, hat diese politische Bildungsarbeit eine präventive Wirkung. Ich würde sie gar nicht Präventionsarbeit nennen, aber ich würde sie in dem Sinne so gestalten, dass ich darauf achte, dass diese schützenden Faktoren ausbaut. Und bei den Menschen, wo diese Dinge sich von sich aus durch das Umfeld normal positiv entwickeln, für die braucht es diese Arbeit gar nicht. Aber für die, die sich von alleine nicht so entwickeln würden, für die braucht es insbesondere diese positive Entwicklung dieser Kompetenzen und Fähigkeiten und Einstellungen, damit die sich eben nicht negativ entwickeln. Das heißt, ich will das gar nicht so trennen zwischen Prävention ist nur gegen. Prävention kommt eigentlich von dem Wort prävenieren, also von zuvorkommen. Man will eben etwas zuvorkommen und nicht gegen etwas sein. Dieses Zuvorkommen kann halt darin bestehen, wie ich schon gesagt hatte, entweder diese negativen Einflüsse abzumildern, die auf Menschen einwirken, oder positive Einflüsse zu stärken. Und bei diesem Stärken von diesen positiven Einflüssen, das ist das, was politische Bildungsarbeit leisten kann.
Ja, aber ich glaube, da kommen wir ganz gut übereins. Also, dass halt politische Bildungsarbeit einfach wirklich diese präventive Wirkung hat ja und genau das, ne, was ich vorhin ja auch gesagt hatte, dass Sie sagen, das soll bestärkt werden dadurch. Also ich glaube, inhaltlich kommen wir da sehr gut zusammen.
Ich glaube, dass diese Diskussion manchmal auch eine Diskussion um Geldtöpfe ist und weniger eine inhaltliche. Also es geht eigentlich darum, diese schützenden Faktoren auszubauen. Und wie ich das denn nenne, ist im Zweifel nicht relevant.
Bevor ich zur nächsten Frage komme, würde ich einmal einhaken, Sie haben Ihr Gutachten erwähnt und ich könnte mir vorstellen, dass viele von unseren Zuhörerinnen sich dann fragen, wie komme ich denn an das Gutachten und kann ich mir das anschauen? Wollen Sie da kurz was zu sagen, beziehungsweise gibt es die Möglichkeit, dass wir es verlinken unter der Podcast-Folge?
Ja, natürlich. Also wir haben zwei Gutachten, genauer gesagt. Wir haben ein großes Hauptgutachten von Professor Behlmann von Universität Jena, der das mit dem Titel Entwicklungsorientierte Radikalisierungsprävention, was man tun kann und sollte. Das ist jetzt das Ergebnis von 4 Jahren Recherche von nationalen, internationalen Studien zu Entwicklung von Radikalisierung und Extremismus und daraus abgeleitete, evidenzbasierte Handlungsempfehlung. Erstmalig in Deutschland in dieser umfassenden Form so veröffentlicht, wird gerade heute sozusagen auf den Markt gebracht und Sie finden das unter der Homepage des Landespräventionsrates unter www.lpr.niedersachsen.de, dort bei der Koordinierungsstelle des Landesprogramms für Demokratie und Menschenrechte in dem Bereich, in dem Arbeitsbereich, kann man das runterladen. Das ist das eine Gutachten und dann hatten wir im letzten November eine zweite Studie in Auftrag gegeben, die nochmal spezifisch diese Risiko- und Einflussfaktoren für den Bereich der Entwicklung von linksextremistischen Einstellungen und Verhaltensweisen untersucht hat. Also da gibt es ja relativ wenig in diesem Feld. Und diese Studie von Tresco Bayer aus 2020 vom Kriminologischen Forschungsinstitut in Niedersachsen, die hat halt diese spezifischen Studien ausgewertet, wo Einfluss- und Risikofaktoren für den Bereich Linksextremismus sozusagen bearbeitet worden sind, beforscht worden sind und hat das alles zusammengetragen und das auch mit der Behlmann-Studie abgeglichen, also insbesondere die Risikofaktoren und Schutzfaktoren rausgefiltert, die für den Bereich linksextremistische Entwicklung Relevanz haben. Auch diese Studie findet man über die Homepage des LPR zum Runterladen.
Dann verlinken wir einfach für Interessierte die Seite des Landespräventionsrats Niedersachsen und kommen nun zu unserem heutigen Thema, nämlich den Herausforderungen. Meine erste Frage ist, welche konkreten Herausforderungen haben Sie, Herr Müller, und du, Birgit, bei Ihrer und deiner Arbeit denn schon selbst erlebt?
Sie hatten es eben im Eingang schon erwähnt. Einerseits ist es natürlich die Herausforderung, genau die Zielgruppe derjenigen zu erreichen, die entweder bereits dabei sind, sich problematisch, das heißt demokratiefeindlich zu orientieren, oder die aufgrund von Risikokonstellationen, also auf die viele Risikofaktoren einwirken, wo wenig schützende Faktoren auf sie einwirken, die Gefahr besteht, dass sie sich so problematisch und demokratiefeindlich orientieren. Also gerade Jugendliche und Heranwachsende in dieser Phase. Und mit klassischen Bildungsmaßnahmen, auch das zeigen die Studien, die nur rein kognitiv ausgelegt ist, ist das in der Regel schwer zu erreichen oder nicht zu erreichen. Braucht wohl Formate, die interaktiv gestaltet sind, auf Erfahrungslernen basieren und an der Lebenswelt der Zielgruppe der Jugendlichen und Heranwachsenden anknüpfen. Dann kann es gelingen, auch gerade diese Zielgruppe der gegebenenfalls problematisch schon orientierten oder gefährdeten zu erreichen. Dazu gibt es noch eine zweite Herausforderung, nämlich das Label der Extremismusprävention oder halt auch das Label der linken Militanz. Das ist nicht viel besser. Das macht es grundsätzlich schwierig, überhaupt Träger zu finden, die bereit sind, entsprechende Bildungsmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Sie haben es in Ihrem Eingangsbeitrag ja selber auch erwähnt. Und insbesondere dann, wenn die von Mitteln finanziert sind, die von Land- oder Bundesseite für Extremismusprävention ausgegeben sind und man sozusagen immer diesen Button draufkleben muss, gefördert durch Bundesfachstelle Linke Militanz oder Landesprogramm gegen Extremismusprävention. Alleine dieses Label kann dazu führen, dass ich meine Zielgruppe, die ich erreichen will, nicht erreiche. Das heißt, da kann es eine taktische Maßnahme sein, um das zu verhindern, auf dieses Label zu verzichten.
Ich glaube, bei uns als Bundesfachstelle ist es so, dass wir da unterscheiden können, also wir haben zwei verschiedene Herausforderungen, weil wir ja einmal als wissenschaftlicher Akteur in dem Feld unterwegs sind und dann als Akteur in der politischen Bildung in diesem Bereich. Und dann kommt noch dazu, dass wir als Bundesfachstelle, die wir eben sind, dann die Herausforderungen von anderen Akteuren auch kennen. Und wir selber als Bundesfachstelle haben direkt auch zum Projektstart im Jahr 2017 haben wir die Bundesfachstelle ja begonnen. Da haben wir eben auch schon selber erlebt, wie das ist, mit der Kritik, die von außen kommt, umzugehen oder was da so kommt an Herausforderungen einfach. Das heißt, wir haben selber erlebt, mit wie viel Arbeit linke Gruppierungen, dann jetzt eben in unserem Fall vor allem in Göttingen, genau, wie die Kritik geäußert haben an unserer Arbeit. Und dabei wurde leider inhaltlich dann auch einiges durcheinander gebracht mit auch anderen Projekten, die wir bei uns im Institut zum Beispiel haben. Und wir haben uns immer sehr um Klarstellung bemüht und wir haben auch den Dialog angeboten. Da wurde leider eben nicht drauf eingegangen. Und zum Beispiel haben wir erlebt, als wir eine Tagung veranstaltet haben, dass dann vor der Tagung Kritikerinnen waren und wir haben die eingeladen, doch an der Tagung teilzunehmen und sich selber ein Bild davon zu machen, was wir auf dieser Tagung zum Beispiel besprechen. Und dieses Angebot hat nur eine einzige Person angenommen, die dann eben mit auf die Tagung gekommen ist und dort teilgenommen hat. Und da war es dann leider so, oder dass eine Aussage von dieser Person, die eben getätigt wurde, dass Radikalisierung eben grundsätzlich ähnlich verläuft, egal in welchem Bereich. Das wurde in einem Workshop genannt. Und das wurde dann im Nachgang von dieser Person sehr, sehr kritisch aufgenommen. Und ich kann das verstehen. Also diese Person wollte nicht gleichgesetzt werden mit Rechtsextremismus oder mit Islamismus. Und dafür habe ich vollstes Verständnis, aber was man halt auch verstehen muss, ist, dass es eben auch einen Unterschied gibt zwischen linksradikalem Denken und Handeln und eben auch linksmilitantem Denken und Handeln und dass linksradikales Handeln und Denken nicht immer zwangsläufig jetzt bedenkliches Verhalten sein muss. Und was halt aber einfach ein wichtiger Aspekt ist, und das ist so wissenschaftlich eben auch belegt, dass Radikalisierung per se nichts Schlimmes im ersten Moment ist und halt eben auch, es ist Bestandteil der Adoleszenz, also dieses Jugendalters. Ne? Wir sprechen hier so von dem Zeitraum 14 bis 18, 21, je nachdem, wie man es definiert. Und diese Äußerung, die dort eben getätigt wurde, wurde dann so wahrgenommen, als würden wir halt eben links und rechts gleichsetzen. Und genau, da haben wir halt eben als Bundesfachstelle auch immer wieder gemerkt, okay, wir müssen uns ständig um Klarstellungen bemühen. Man muss sehr, sehr stark auf seine Worte achten, gucken, mit wem man spricht, wen man vor sich hat, wie man Dinge formuliert. Und man wird halt aber auch nicht immer richtig verstanden oder so, wie man es gerne hätte. Und andererseits ist es natürlich auch so, dass man selber Fehler macht und Dinge eben vielleicht falsch äußert. Also dadurch ergibt sich so diese eine Herausforderung, wie gehe ich mit Kritik, die von außen kommt, um? Wie kann ich mich aber auch zeitgleich nicht vereinnahmen lassen, dann eben zum Beispiel auch von ja, rechtspopulistischen Vereinigungen oder Parteien, die dann nämlich versuchen, einen so auf ihre Seite zu ziehen. Also wir haben das immer wieder erlebt, so dieses, wenn was gegen rechts gemacht werden muss, muss was gegen links gemacht werden. Also diese Gleichsetzung, wir vergleichen Äpfel mit Birnen, die halt eben nicht funktioniert. Und das führt so ein bisschen dann auch vielleicht zu dem nächsten Punkt, also diese große Frage, was will ich denn mit politischer Bildungsarbeit in diesem Bereich eigentlich erreichen? Und diese große Frage ist, glaube ich, bei manchen Vereinen, das Anbieten auch nicht ganz beantwortet. Und das führt dann manchmal auch zu Herausforderungen, weil wenn das Ziel unklar definiert ist, ist das Ziel halt außen eben auch nicht klar. Und dadurch hat man dann zwangsläufig Kritikerinnen und Kritiker. Das ist ja auch in Ordnung. Genau, das heißt, man hat eben das, dann das, was ich eben schon angesprochen hatte mit dieser Gleichsetzung von rechts und links. Das ist natürlich so diesem Extremismuskonzept eben zuzuschreiben, aber es ist ideologisch gesehen eben nicht gleichzusetzen, aber es passiert trotzdem immer wieder und gerade in der äußeren Wahrnehmung dann. Dann die große Frage, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Also wen will ich erreichen? Mit wem möchte ich da eigentlich sprechen? Die Zielgruppen sind zum Teil auch sehr, sehr unklar. Das ist so eine große Herausforderung. Also die Zielgruppe ist dem Fördergeber manchmal unklar und manchmal den Akteuren, die Dinge anbieten. Und diese große Herausforderung, wo ist denn eigentlich der Bedarf? Also und was ist der Bedarf? Was möchte ich bewirken mit der Arbeit? Das ist manchmal etwas unklar. Man kann natürlich auch unterschiedlich rangehen und kann sagen, ich weiß vielleicht noch gar nicht so stark, wie der Bedarf ist und habe eher so diesen Peer-Ansatz. Das heißt, ich arbeite direkt mit Jugendlichen gemeinsam. Die erarbeiten das so ohne Vorgaben. Dann ist das am Anfang unklar vielleicht, was der Bedarf ist und es kommt dann aus den Jugendlichen selber raus. Dann muss ich das aber eben als Akteur in dem Bereich auch so transparent machen. Genau, und ich glaube, das sind so mit große Herausforderungen, also Kritik von außen, Unklarheit der Zielgruppe und ja zum Teil auch Unklarheit der Inhalte.
Da wurden jetzt gerade natürlich viele Fragen aufgeworfen, mit denen wir uns jetzt noch beschäftigen sollten. Und damit fangen wir einfach mal an. Und zwar ist ja eine große Herausforderung, wie gerade auch schon von Ihnen und von dir erwähnt, der Zugang zur Zielgruppe. Und ich weiß, dass es sehr schwer ist, das zu definieren, aber ich glaube, für unsere Zuhörerinnen wäre es sehr interessant, wenn man so ein paar konkrete Beispiele hat, von welchen Zielgruppen man eigentlich spricht, beziehungsweise warum sich der Zugang so schwierig gestaltet.
Ja, vielleicht fange ich mal an mit der Zielgruppe. Also das erwähnte Gutachten von Herrn Behmann. Herr Behmann ist Entwicklungspsychologe und beschreibt, in welcher Phase der Entwicklung passieren welche geistigen und Körper, in dem Fall auch Entwicklung von Einstellungen bei Menschen. Und politische Einstellungen und politische Situation beginnt halt mit der Adoleszenz und geht bis ins heranwachsende Alter hinein. Und er sagt auch, bei über 90% der Menschen, die sich später extremistisch radikalisiert haben, ist das bis spätestens zum 30. Lebensjahr passiert. Und er gibt die Empfehlung, dass präventive Maßnahmen, also zuvorkommende Maßnahmen, bevor das die problematische Einstellung sich gefestigt hat, müssen also vor diesem Prozess anfangen. Das heißt, in dem Augenblick, wo Jugendliche anfangen, eine politische Identität zu entwickeln und politische Haltung und Einstellung zu entwickeln, das ist die Phase, in der präventiv wirkende Maßnahmen gestaltet werden sollen. Also ab der Altersphase 12, 13 bis ins heranwachsende und junge Erwachsenenalter. Das ist genau die Phase, die Zielgruppe für präventive Maßnahmen. Bei den Menschen, die schon eine linksextremistische Einstellung haben, ist es denn eher keine präventive Maßnahme mehr, sondern eher eine Intervention. Ja, um das nochmal zu unterscheiden. So, wenn ich jetzt die Herausforderung habe, wie kriege ich den Zugang zu dieser Zielgruppe und mit welcher Art von Präventionsmaßnahme, dann ist das eine klassische Frage in der Prävention. Und Breutlich hat eben schon angeführt, dass die politische Bildung sich als primäre Präventionsmaßnahme, wenn überhaupt, versteht. Ich würde den Begriff universelle Präventionsmaßnahme für diesen Fall nehmen, weil das Primäre ist eher zeitlicher Faktor, also weit vor dem Ereignis, was ich verhindern will. Bei dem Universellen geht es darum, zu definieren, wie stark eine Zielgruppe von Risikofaktoren belastet oder von Schutzfaktoren geschützt ist. Und bei den Menschen, die, also wenn ich mich mit einer Maßnahme, eine Gruppe, an eine breite Zielgruppe richte, die ich nicht nach Risikofaktoren ausgewählt habe, dann spreche ich von universeller Prävention. Das heißt, wenn ich zum Beispiel alle Menschen, alle Jugendliche von 9. und 10. Klassen in Hannover zum Beispiel ansprechen will, dann ist das eine universelle Präventionsmaßnahme. Sobald ich nur ganz allgemein etwas mache, ohne Ziel zu haben, würden wir sprechen von einer Fördermaßnahme, also kompetenzfördernde Maßnahme, bildende Maßnahme. Sobald ich aber mit der Zielrichtung das unternehme, bestimmte ausgewiesene Faktoren zu stärken oder Kompetenzen auszubauen, dann bin ich im Bereich der universellen Prävention. Und diese Unterscheidung in der klassischen Prävention liegt darin, mache ich eher eine universelle Präventionsmaßnahme oder eine selektive. Selektive Präventionsmaßnahme wären Maßnahmen, die sich dann an Zielgruppen richten, die eben anhand bestimmter Faktoren schon bereits ausgewählt werden, weil die sich andere, wie zum Beispiel Lehrer oder Eltern, einschätzen, dass sie sich schon auf einem problematischen Weg befinden, dass sie nach anderen Faktoren ausgewählt werden. Dann wäre es eine selektive Präventionsmaßnahme. Und beide Formen von Präventionsmaßnahmen, also universelle oder selektive, haben Vor- und haben Nachteile. Der größte Nachteil bei den selektiven Angeboten ist das, was wir eben auch schon besprochen haben, dass es gibt die Gefahr der Stigmatisierung. Indem ich nämlich Faktoren benenne, nach denen ich auswähle, können das Faktoren sein, die stigmatisierend empfunden werden und die Zielgruppe, die ich dann erreichen will, gar nicht mehr in die Maßnahme kommt und ich gar keinen Zugang kriege. Das ist die große Gefahr bei der selektiven Maßnahme. Ein Vorteil liegt aber daran, ich kann meine Ressourcen viel zielgerichteter einsetzen. Wenn ich also schaffe, es ohne Stigmatisierung an eine gefährdete Zielgruppe zu kommen, dann brauche ich weniger Ressourcen, um gerade bei dieser problematischen Zielgruppe etwas positiv zu beeinflussen. Der Vorteil bei den universellen liegt natürlich ganz klar in dem leichteren Zugang. Ich erreiche alle aus einer bestimmten Alters- oder Zielgruppe am besten über Schule. Das ist die Struktur, wo alle in diesem Altersbereich zu erreichen sind. Aber ich muss dafür auch einen höheren Aufwand betreiben. Das heißt, ich muss die ganze Klasse oder den ganzen Jahrgang schulen, obwohl nur ein Teil des Jahrgangs eigentlich diese präventive Maßnahme braucht. Ein Dreiviertel oder 80% würden sich auch ohne diese Maßnahme positiv entwickeln. Das heißt, ich gebe Ressourcen aus und erreiche eine Großteil von Zielgruppe, die ich gar nicht erreichen brauche, die sich auch ohne diese Maßnahme positiv entwickeln. Das ist halt der Nachteil. Der Vorteil ist der leichtere Zugang. Und für den Bereich der Demokratiebildung wird, nach dem, was man aus der Empirie alles weiß, werden universelle Maßnahmen über Schulen halt empfohlen. In dieser Phase der sowieso in den politischen Sozialisationen und über Formen wie Politikunterricht, Geschichtsunterricht, Sozialkundeunterricht sowieso Themen angesprochen werden und da sowieso Einfluss genommen wird auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Und jetzt kommt es darauf an, diesen Einfluss so zu gestalten, dass er sie halt diese Kompetenzen und diese schützenden Faktoren, die wir benötigen, halt auch positiv ausgebaut werden. Das wäre der Weg der universellen Prävention und am besten über die Lehrkräfte, die sowieso in dieser Struktur schon vorhanden sind. Also das Ziel der Präventionsmaßnahmen wäre also, die Lehrkräfte darin zu stärken, diese pro-demokratischen Einstellungen, Verhaltensweisen, deren Entwicklung zu fördern und zu unterstützen. Das wäre dann der klassische universelle Präventionsmaßnahme. Und damit würde ich dann halt auch diese Herausforderung der erreichenden Zielgruppe gut bewältigen können.
Ich würde da an einem Punkt einmal kurz einhaken, und zwar an dem mit den Lehrkräften. Also da sprechen wir ja dann eben von den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Das ist auch noch eine weitere Zielgruppe, die man eben mit reinnehmen kann. Also möchte ich Fortbildungen beispielsweise anbieten für Lehrkräfte, für Schulsozialarbeit, für Menschen, die in Vereinen, in der offenen Jugendarbeit, aber auch in dieser formalen außerschulischen Bildung arbeiten, anbieten, also will ich die in Fortbildung weiterbilden, gebe ich denen Gelegenheit zum Austausch, können die da was dazu lernen, die gebe ich denen die Möglichkeit, eben mit anderen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ins Gespräch zu gehen. Und da ist es ja so, damit haben die Angebote, die es im Bereich jetzt so der linken Militanz gibt, auch gute Erfahrungen gemacht, also mit dieser Zielgruppe der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, dass ich denen eben das Wissen mitgebe. Und das hat natürlich Vorteile, wenn die in ihrer Gruppe sind und dort dann Angebote umsetzen können, weil die eben auch die Vertrauenspersonen zum Beispiel der Schülerinnen und Schüler sind. Es ist aber auch so, dass es einen großen Vorteil hat, wenn Externe in Schule zum Beispiel reinkommen, weil die halt eben andere Methoden mitbringen und auch andere Vertrauenspersonen dann in dem Moment darstellen. Und man hat diese Abwechslung, Schülerinnen und Schüler arbeiten zum Teil viel besser mit. Also ich glaube, das muss man eben auch mit bedenken. Es hat einen großen Vorteil, wenn man Lehrkräfte schult, weiterbilden kann in dem Bereich, weil die einfach die natürliche Vertrauensperson sind, hat aber auch einen großen Vorteil, externe Bildnerinnen und Bildner reinkommen zu lassen. Das als eines. Und als anderes noch eine Anmerkung zu dem, was Sie gesagt hatten, dass es ein höherer Aufwand ist, wenn ich die gesamte Schulklasse in so einem Angebot drin habe, was jetzt präventiv wirken soll, obwohl ich nur einen geringen Prozentsatz der Schülerinnen und Schüler da drin wirklich erreichen müsste, weil die vielleicht davon gefährdet wären, sich zu radikalisieren. Das stimmt. Aber es ist ja auch so, dass ich mit egal welche Maßnahme, welches Angebot oder sowas ich mache, habe ich ja auch für die anderen einen Mehrwert. Also ich habe vielleicht für den geringen Prozentsatz von denen diesen starken präventiven Mehrwert in Bezug auf Radikalisierung, habe aber auf alle anderen ja auch einen hohen Mehrwert, was zum Beispiel solche Methoden zum Perspektivwechsel oder Ähnliches angeht. Das nehmen die ja auch alles mit. Deswegen, ich glaube, dass dieser Ansatz, dass man sagt, man geht in Schulklassen und nimmt die eben als Zielgruppe, nicht verkehrt ist. Also man hat dort viele, aber die nehmen ja alle was mit.
Das ist ja eigentlich das, was ich auch vorhin habe, zu sagen, universelle Maßnahmen über die Schule. Und es ist richtig, die Lehrer zu stärken, aber es kann genauso gut sein, durch einen Externen das zu unterstützen. Und man darf nur nicht vergessen, dass der Alltag in Schule die Jugendlichen dauerhaft prägt. Und wenn von außen jemand kommt für einmal oder für zweimal, dann ist die dauerhafte Wirkung halt nicht so stark, als wenn diejenigen, die tagtäglich um die Kinder herum sind, durch ihr Vorleben demokratische Werte vermitteln. Das hat eine viel, viel höhere Wirkung. Deswegen sage ich im Kern, diejenigen kompetent zu machen in der Demokratieentwicklung von den Kindern und Jugendlichen, die tagtäglich um sie herum sind. Gerne mit Unterstützung von Externen. Aber man darf es nicht vergessen, so eine kurze Intervention von einer Schulstunde, sagt uns die Forschung ganz genau, bringt in der Regel keine dauerhafte Wirkung. Das heißt, wenn extern, muss es dann auch ein Programm sein, was über eine längere Zeit geht, in Kombination mit vor Ort tätigen Schulfachkräften angeboten wird, sodass das sozusagen eine gute Ergänzung zu dem Alltäglichen ist. Denn in dieser Kombination finde ich das gut, aber wie gesagt, die Forschung sagt ganz eindeutig, einmal reinkommen in die Schule, eine Unterrichtsstunde machen, keine langfristige Wirkung. Das muss man einfach sehen.
Ja, wobei zum Beispiel man in der Planspielforschung auch festgestellt hat, dass, also gut, ein Planspiel dauert ein bisschen länger als jetzt eine Schulstunde, aber dass man da eben auch festgestellt hat, dass das trotzdem langfristige Wirkungen hat, auch wenn das nur ein Unterrichtstag war. Aber natürlich haben Sie recht, also diese langfristigen Wirkungen können eben vor allem Lehrkräfte erzielen. Genau, aber ich glaube, wir haben dadurch eben jetzt verschiedene Zielgruppen, ne? Wir haben zum einen diese Zielgruppe der Multiplikatorinnen, die jetzt angesprochen wurde, und dann eben diese Zielgruppe der Jugendlichen oder der jungen Erwachsenen. Mit eben dieser Unterscheidung habe ich eben als Zielgruppe einfach alle Jugendlichen oder jungen Erwachsenen oder habe ich diesen selektiven Blick und möchte eben, und genau da kommt nämlich jetzt das riesengroße Problem der Zielgruppe nochmal so, dieses will ich den oder die Linke. Und das ist halt was nicht funktioniert, was aber zum Teil so angedacht ist von, ja, manchmal auch von Förderern, aber so von auch manchmal von der allgemeinen Öffentlichkeit. Also es geht darum, man soll den oder die Linke soll man in so Angeboten drin haben. Und es gibt zum einen relativ wenig Forschung darüber, was jetzt genau Faktoren sind, die eben ja so linke Jugendliche, die auf dem starken Weg sind, sich eben wirklich stark zu radikalisieren, was die ausmacht. Aber was man halt definitiv weiß, ist, es gibt den oder die Linke nicht. Das heißt, ich muss spezifischer gucken, wen möchte ich erreichen. Ich kann nicht einfach sagen, ich will linke Jugendliche erreichen. Und das ist so ein großes Problem, glaube ich, von einigen Programmen, die so in den letzten Jahren begonnen wurden. Genau, das heißt, ich muss spezifischer gucken, wen möchte ich erreichen. Also möchte ich zum Beispiel marginalisierte Gruppen erreichen? Will ich die empowern? Oder sage ich halt eben dieses, ich möchte Schülerinnen und Schüler im Klassenverbund erreichen. Da kann ich eben alle erreichen, muss dann aber auch gucken, welche Zielgruppe habe ich dort? Also habe ich jetzt in dem Fall das Gymnasium, habe ich die Berufsschule, dass man einfach auch schaut, was muss ich denen dann anbieten? Also das sind ja zum Teil unterschiedliche Sachen und eben auch welches Alter. Wenn man durchaus auch noch weiter in dieses junge Erwachsenenalter denkt, dann kann man ja auch Jugendliche oder junge Erwachsene sind es dann eben im Studium erreichen oder auch noch in der Berufsausbildung. Das sind, glaube ich, auch Punkte, die man mitbedenken muss. Es sind nicht mehr ganz so heterogene Gruppen und die sind auch nicht mehr ganz so leicht zu erreichen wie in der Schule. Deswegen ist es eben auch so, dass viele von diesen demokratiebildenden Angeboten gerne in der Schule gemacht werden, weil das eben diesen Vorteil hat, man hat die da alle gemeinsam und alle Schülerinnen und Schüler werden eben gemeinsam beschult. Und was man eben nicht machen kann, ist dieses, ich gehe jetzt in ein autonomes Jugendzentrum und dann sage ich denen, was die bitte zu denken haben. Und das ist, glaube ich, so ein Trugschluss, der zumindest so zu Beginn von solchen Förderprogrammen, der da irgendwie auch so ein bisschen mitschwang. So, man soll in autonome Jugendzentren gehen und denen jetzt mal erklären, wie sie sich zu verhalten haben. Und das funktioniert halt einfach nicht. Und das ist, glaube ich, auch was mittlerweile alle eingesehen haben. Also auf jeden Fall alle in Wissenschaft und Bildung. In der allgemeinen Öffentlichkeit schwingt es trotzdem immer noch mal wieder mit. Aber ich muss halt eben gucken, was möchte ich denen mitgeben? Also was ist Teil ihrer Lebenswelt, über das man sprechen kann? Und was will ich stärken dort? Und nicht hingehen und Menschen erzählen, was an ihrem Verhalten schlecht ist, sondern eben gucken, was hätten Programme auch für einen Mehrwert für die Jugendlichen? Also das muss ich mich ja eben auch fragen. Und nicht nur jemandem zu sagen, was er alles nicht machen soll zum Beispiel, sondern dann eben zu gucken, was hat einen Mehrwert? Wo gibt es eben vielleicht Probleme, über die man sprechen kann, mit eben auch dann schon mit Jugendlichen, die sich vielleicht schon radikalisiert haben? Das ist dann eben nochmal ein bisschen eine andere Zielgruppe. Und was wir an der Bundesfachstelle auch festgestellt hatten, als wir unsere Workshops zum Thema Protest durchgeführt haben, die haben wir eben auch im Klassenverbund durchgeführt. Und was ich dort ganz spannend fand, war die Diskussion über Demonstrationen. Da war es nämlich so, dass es dort dann Jugendliche gab, die das selber stark betroffen hat, in dem Sinne, dass sie selber schon oft an Demonstrationen teilgenommen haben, dass sie die zum Teil sogar schon selber angemeldet haben. Und dann gab es Jugendliche, die noch nie auf einer Demonstration gewesen sind und darüber auch gar nicht so richtig Bescheid wussten, beziehungsweise die so ein ganz anderes Bild von Demonstrationen hatten, nämlich das, dass Demonstrationen eigentlich immer gewaltvoll sind. Also überhaupt nicht diesen Kern der Demonstration, wie das eigentlich angelegt ist, überhaupt wahrgenommen haben. Und das fand ich so spannend, weil da waren halt dann in diesem Klassenverbund waren eben sowohl die lauten als auch die leisen Jugendlichen sozusagen, also ne, die davon betroffen waren und die davon nicht betroffen waren, die sich dann gemeinsam darüber austauschen konnten und auch, die sind ja reflektiert, ne, das fällt ihnen ja auch super schnell auf, okay, das liegt an der Medienberichterstattung und es liegt nicht an der Demonstration als solches, dass ich eine Demonstration als eine Form von einem gewaltvollen Protest wahrnehme. Und das heißt, da sieht man eben auch, dass man auch im Klassenverbund gute Effekte erzielen kann mit allen Jugendlichen, die so da sind.
Also man merkt, allein die Zielgruppen sind sehr vielfältig und unterschiedlich und brauchen natürlich auch verschiedene Herangehensweisen. Aber was wir noch gar nicht so konkret besprochen haben, was aber immer wieder angeklungen ist, sind denn die Ziele, also die man eigentlich erreichen möchte. Und da ist auch die Frage dann gleich, welche Ziele will man erreichen und kann man erreichen mit politischer Bildungsarbeit im Themenfeld der linken Militanz?
Ja, da will ich vielleicht das mal aufgreifen, was Frau Redlich gerade gesagt hat. Also nochmal hinweisen auf diese Studie, die wir in Auftrag gegeben haben. Das sind all diese Einflussfaktoren, die man inzwischen kennt. Also es sind alle Forschungsarbeiten für den Bereich links ausgewertet und die Einflussfaktoren benannt. Es geht ja darum, das Ziel, diese Einflussfaktoren zu reduzieren in ihrer Wirkung, also die Risikofaktoren zu minimieren und schützende Faktoren auszubauen. Und das ist auch in diesen Studien konkretisiert, was das genau heißt. Im Kern ist es also grundsätzliches Ziel von Demokratiebildung, sollte also sein, diese schützenden Faktoren zu stärken, die nachweislich dazu beitragen, dass die Wahrscheinlichkeit einer problematischen, demokratiefeindlichen Entwicklung geringer wird, reduziert wird. Das gibt es ganz konkrete Hinweise. Das ist erstens die Stärkung der Bindung an demokratische Werte und Normen wie Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Gewaltenteilung, aber auch die Anerkennung von Rechtmäßigkeit und Gesetz und die Stärkung von universellen Werten wie Fairness, Gleichheit und Gerechtigkeit. Weitere Ziele werden aufgeführt, das ist die Kompetenz im Umgang mit digitalen Medien und insbesondere auch die Befähigung zum Erkennen von extremistischen Inhalten und Kommentaren. Dazu kommt als Ziel die Übernahme von altersgerechten Verantwortlichkeiten für die Gemeinschaft, diese zu fördern, als ein Ziel der Arbeit. Ein weiteres Ziel ist erstmal die Anerkennung des politischen Interesses der Jugendlichen. Frau Redlich hat das eben ja schon ausgeführt. Und den Ausbau von Beteiligungsmöglichkeiten für die Jugendlichen an diesen demokratischen Prozessen, vielleicht sogar in ihrem konkreten Umfeld. Also erstmal das Anerkennen, dass sie politisches Interesse haben und die Möglichkeiten auszubauen, dass sie sich beteiligen können am politischen Bildungsprozess im Rahmen der natürlich geltenden Normen und Regeln. Klar. Das heißt, ein Ziel der Arbeit ist es auch, Zeit und Raum den Jugendlichen Heranwachsenden zu geben für die Erarbeitung einer reflektierten Identitätsentwicklung. Also diesen Raum, das braucht Zeit, das ist ein Prozess. Und dafür braucht es Auseinandersetzungen und Austausch, um zu gucken, wer bin ich? Wie positioniere ich mich politisch? Was sind die Werte, die mir wichtig sind? Mit Ihrem Workshop zu Protest haben Sie einen guten Beitrag geleistet, Frau Redlich. Das ist genau dieses Feld, in den Austausch und Diskussion gehen. Was bin ich? Was macht mich aus? Wie will ich mich politisch organisieren? Wo sind meine Grenzen? Und so weiter. Und natürlich, was wir eben noch erwähnt hatten, das Ganze auch über eine Qualifizierung von Multiplikatoren innerhalb der Regelstrukturen, die genau diese Ziele, die ich eben genannt habe, auch fähig sind, mit Maßnahmenprogrammen zu verfolgen. Und alles das kann man nachlesen in dieser Studie.
Ich gehe da total mit bei den Sachen, die Sie gesagt haben. Ich glaube, ganz wichtig ist wirklich diese Kommunikation stärken, also auch eine Kommunikationskompetenz, so, ne, sich verbal auszudrücken, weil das einfach das Mittel ist, um auch wahrgenommen zu werden im politischen Diskurs eben auch. Dann auch die Urteilskompetenz zu stärken, also ihnen auch gerade in so geschützten Räumen die Möglichkeit geben, Urteilskompetenzen auszubauen. Also geschützter Raum Schule, geschützter Raum Jugendzentrum, um erstmal zu gucken, nach welchen Kriterien beurteile ich denn einen Sachverhalt? Also um jetzt nochmal auf diese Demonstrationen zurückzukommen. Ich sehe in den Medien etwas, aber ist das wirklich das, was dann passiert ist? Oder ist noch was anderes passiert? Oder gibt es halt eben auch andere Demonstrationen, die friedlich verlaufen, über die aber eben wenig Medienberichterstattung stattfindet? Also da wirklich einfach Urteilskompetenz zu stärken, zu gucken, welche Kriterien nutze ich zur Beurteilung? Den Perspektivwechsel auch immer wieder aktiv zu ermöglichen. Ich muss mich mal in eine andere Perspektive reinversetzen und gucke, was das mit mir macht, was das bewirkt. Ja, ganz stark wirklich diese demokratiestärkenden Elemente einfach mit reinzubringen, wirklich Toleranz und Vielfalt fördern, schützt immer vor Radikalisierung und eben auch dieses Erfahren von Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit erfahren kann sehr gut stattfinden, auch im Raum Schule. Und dadurch habe ich dann eben auch die Möglichkeit, wenn ich mich selber als selbstwirksam erfahre, auch meine politischen Interessen ganz anders einzubringen. Und ich glaube, gerade dieser Bereich auch, Sie haben das ja schon angesprochen und stark gemacht, Herr Müller, Partizipation fördern. Also Partizipationsgelegenheiten aufzeigen, Partizipationsformen erstmal aufzeigen. Was habe ich überhaupt gerade als junger Mensch für Möglichkeiten, in der Demokratie teilzuhaben, was für Möglichkeiten habe ich in der Gemeinde teilzuhaben und in der Schule. Also es gibt da ja verschiedene Bereiche und man kann da wirklich auch sehr konkret mit denen arbeiten und man denkt immer, das findet ganz problemlos in der Schule statt und das tut es auch in vielen Bereichen, aber es ist eben doch oft auch nicht Bestandteil von Schule und man denkt, es würde so ein Politikunterricht mit drin sein, ist es aber nicht immer und da dann nochmal gezielt zu gucken, was wissen Jugendliche über ihre Teilhabemöglichkeiten in diesen verschiedenen Nahräumen, in denen sie sich bewegen? Und wie kann man vielleicht auch diese Möglichkeiten noch ausbauen?
Immer wenn wir uns mit Herausforderungen beschäftigen in unserem Themenbereich, ist natürlich auch immer die Frage der Begrifflichkeiten im Raum. Wir haben letztes Mal über den Sammelband gesprochen, linke Militanz, pädagogische Arbeit in Theorie und Praxis. Und auch in diesem wird über die Begrifflichkeiten linker Extremismus und linke Militanz geschrieben, die natürlich auch in der politischen Bildungsarbeit immer wieder zur Diskussion führen. Mir stellt sich dabei dann die Frage, wird der Zugang bzw. auch die Herausforderungen allgemein durch den Begriff linke Militanz und der Distanzierung vom Verständnis des linken Extremismus erleichtert oder werden die Herausforderungen sogar verringert durch die Begrifflichkeiten?
Also ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Also ich glaube, dass uns der Begriff der linken Militanz bei der Erleichterung des Zugangs der Zielgruppe nicht hilft, weil er genau wie das Label Extremismusprävention zu einer Abwehrhaltung führt. Und im zweiten finde ich den Begriff auch, er drückt einen Teilbereich dessen aus, was zum Teil als linksextremistisch nach der Definition, die ich anfangs genannt habe, zugeordnet werden kann, zum Teil aber auch nur als linksorientierte Straftat und Verhaltensweise. Es macht es ein bisschen unklarer aus meiner Sicht. Die Trennschärfe zu dem, was ist Extremismus, die halte ich für wichtig für die Frage, was will ich präventieren. Ich will eben nicht eine linksorientierte Einstellung präventieren, sondern ich will das linksextremistische, die Einstellung und aber auch das Verhalten präventieren in der Extremismusprävention. Das andere ist eine Gewaltprävention. Also wenn ich Gewalthandeln und Unterstützung von Gewalt präventieren will, dann ist das Gewaltprävention. Das ist ein Teil von Extremismusprävention, weil es eins der Faktorenbereiche ist, diese Gewaltneigung und Gewalthandlungen, die auch vorhanden sein müssen bei denjenigen, die sich am Ende extremistisch entwickeln. Das heißt, wenn ich diese Gewaltorientierung präventieren kann, präventiere ich auch Extremismus. Aber es ist nur ein Teil, eine Facette von dem, was Extremismusprävention ausmacht. Ich bin da eher für klarere Begriffe und klar zu definieren, was gehört dazu, wenn ich Extremismus definieren will. Und ist das ein Teil davon? Aber es gehört genauso, was wir eben besprochen hatten, die Identitätsentwicklung. Vorredlich hat man Selbstwirksamkeitserfahrung genannt, klassisches Feld für Unterstützung von positiver Identitätsentwicklung. Das ist ein zweites Feld für Extremismusprävention. Ein drittes ist Vorurteilsprävention, also die Abwertung von anderen Gruppen und Einstellungen, das genau zu definieren. Auch wenn ich dort die Vorurteilsneigung, diese negative, starke Abwertung von anderen Gruppen präventiere, auch das ist ein Teil von Extremismusprävention. Und vierte liegt halt in dem Bereich der politischen Einstellungen, in dem Falle denn, wenn sie ins Extremistische gehen. Und da ist halt die Schwierigkeit der Grenzdefinition. Neben den eben beschriebenen Zielen von universeller Prävention gibt es auch noch die Möglichkeit, phänomenübergreifend relevante Themen anzusprechen und zu thematisieren in Angeboten. Das sind Themen wie Antisemitismus, Antifeminismus, Verschwörungsdenken und Vorurteile. Weil diese vier Themen kommen in allen Extremismusformen, spielen die eine Rolle und kommen vor. Und das sind natürlich auch Dinge, die ich thematisch auch labeln und ansprechen kann und dazu Angebote entwickeln kann. Das wäre noch eine weitere Möglichkeit, über einen solchen thematischen Zugang Themen anzusprechen, die auch im Linksextremismus eine Relevanz haben. Nicht nur, aber auch.
Also das Phänomenübergreifende ist auf jeden Fall ein guter Punkt und es ist ja auch also ein sehr, sehr guter Ansatz. Ich glaube aber, dass man trotzdem gucken muss, dass man auch bevor man startet mit Bildungsmaßnahmen, egal für welche Zielgruppe, dass man gucken muss, dass man die Begriffe definiert und für sich als Einrichtung klar hat, mit welchen Begriffen möchte ich arbeiten. Eine der großen Herausforderungen ist ja eben auch die Kritik an den Begriffen. Und ich glaube, dass man diese Herausforderung eben besser meistern kann, wenn man als Akteur sich vorher Gedanken über die Begrifflichkeiten, mit denen man redet, Gedanken gemacht hat. Und wir nutzen ja den Begriff der linken Militanz, weil wir uns eben von dem Extremismusmodell abgrenzen wollen, ganz bewusst. Und Sie sprachen ja dieses gewaltförmige Verhalten an. Und wir definieren linke Militanz ja als eine kämpferische, aber halt eben nicht zwangsläufig gewalttätige Handlung. Und das ist halt vielleicht nochmal der Punkt, dass man eben auch unterscheiden kann zwischen Gewalt, die tatsächlich passiert. Und ich kann ja auch andere zum Beispiel zu gewaltvollem Handeln anstiften. Also da ist so ein bisschen die Unterscheidung in den Begrifflichkeiten. Und wenn man sich so die Historie der Angebote im politischen Bildungsbereich, jetzt eben im Bereich der linken Militanz in den letzten Jahren, in denen sich das ja verstärkt entwickelt hat, anschaut, ist es eben so, es wurde ja gestartet 2010, mit der Förderperiode von noch damals dem Programm Initiative Demokratie stärken. Und da hieß das Feld nämlich auch islamistischer Extremismus und Linksextremismus. Und da gab es eine wissenschaftliche Begleitung zu, die eben auch direkt festgestellt hat und gesagt hat, dass dieser Begriff des Linksextremismus für den Bildungsbereich völlig ungeeignet ist. Also wirklich für diesen aktiven Bildungsbereich. Und gesagt hat, dass dort auch der Begriff der linken Militanz besser passen würde von der Begrifflichkeit her, weil es halt einfach auch ein Begriff ist, der halt stärker aus der Bewegungsforschung kommt und weil er unter Umständen den Zugang zur Zielgruppe nicht komplett versperrt, wie es eben mit dem Begriff des Linksextremismus passiert oder zu den Zielgruppen. Wir haben ja mehrere Zielgruppen ausgemacht. Und aufgrund dieser Empfehlung wurde dann auch das Folgeprogramm, also das ist ja dann das Projekt, also die erste Förderperiode vom Programm Demokratie leben gewesen. Und in der ersten Förderperiode von 2015 bis 2019, da wurde der Teilbereich dann auch linke Militanz genannt. Und es ist natürlich so, dass trotzdem dieser Begriff, aber es liegt, glaube ich, nicht nur an dem Begriff, sondern eben an dem Dahinterstehenden, trotzdem oft noch den Zugang versperrt hat zur Zielgruppe von, aber eben dann, das ist das, wo wir vorhin schon waren, zur Zielgruppe von zum Teil linken, radikalisierten Personen. Und da eben die Frage ist, ist das überhaupt eine Zielgruppe oder nicht? Oder sind wir dann nicht eben auch zum Teil im Bereich von Sekundär- oder Tertiärprävention? Was jetzt interessant ist, dass die aktuell laufende Förderperiode von Demokratie leben jetzt wieder anders heißt, und zwar linker Extremismus. Das heißt, da wurde dem wissenschaftlichen Rat wieder nicht gefolgt. Welche Folgen das noch haben wird, wird man sehen bis Ende 2024, das Programm läuft. Aber wir merken auch, dass es leichter ist für Akteure in dem Bereich, wenn sie auf jeden Fall für sich die Begrifflichkeiten definiert haben, weil es meistens damit einhergeht, ja auch eine Beschäftigung mit dem Phänomen an sich, und weil es eben in dieser Außenwahrnehmung das Ganze leichter macht, wenn die Begrifflichkeiten klarer sind. Das ist, glaube ich, der Vorteil da drin, aber natürlich versperrt auch der Begriff der linken Militanz den Zugang, aber man muss halt auch transparent machen, als Akteur in dem Bereich der politischen Bildung, wo man seine Fördermittel her hat. Und ich glaube, da wird es immer so sein, also egal wie Demokratie Leben diesen Teilbereich nennen würde, den sie dort fördert, dass man dort eben Kritikerinnen hätte.
Vielleicht noch einen kleinen Lösungsimpuls. Wir hatten das Problem mit unserem Landesprogramm auch, und wir haben unsere Politiker im Land überzeugen davon können, den Titel des Namens dahingehend zu ändern, dass der Begriff gegen Extremismus aus dem Titel herausgenommen wird, sondern dass es jetzt nur noch Landesprogramm für Demokratie und Menschenrechte heißt. Und das ist auch nochmal durchaus eine Maßnahme. Und das Bundesprogramm heißt ja auch Bundesprogramm Demokratie leben. Nur der Begriff der Bundesfachstelle linke Militanz, da wird es dann wieder, der problematische Begriff wieder hinaus. Egal, ob ich nur linke Militanz oder Linksextremismus nehme, beides hat ja eine negative Wirkung, die wir vermeiden wollen.
Grundsätzlich haben Sie, Herr Müller, die Frage des Labels ja auch schon vorhin zum Beginn angesprochen, und Birgit hat es nun zum Ende des Podcasts nochmal aufgegriffen. Zum Abschluss der heutigen Folge würde ich gerne nochmal eine Frage stellen, die sicherlich schon viele Zuhörerinnen erwartet haben. Nämlich, wie kann man die angesprochenen Herausforderungen lösen oder zumindest einen Teil von ihnen?
Ich glaube, wir sind da gerade schon eingestiegen, und zwar der Begrifflichkeiten. Zum einen, ne, was nutze ich, und damit verbunden kann eben ein guter Ansatz zu sein, erst denken, dann handeln. Also wirklich so dieses sich erst Gedanken darüber machen, was möchte ich mit dem politischen Bildungsangebot für Jugendliche oder für Multiplikatorinnen denn erreichen? Welche Ziele will ich verfolgen? Welche Bedarfe sehe ich? Wo möchte ich wirklich hin? Das als erstes. Und sich dabei eben auch so zu denken, okay, es geht nicht darum, mit irgendeiner Moralkeule zu kommen und zu sagen, ich selber sehe das besser und ich möchte hier nur Dinge verhindern, sondern eben wirklich zu gucken, was möchte ich stärken, welche Eigenschaften, welche Demokratieförderung will ich stärken in den Jugendlichen. Sie dabei eben nicht zu überfordern, nicht zu überrumpeln und auch die eigene Meinung nicht überzustülpen. Ganz wichtig ist als nächster Punkt Transparenz in der Förderung. Also von wem werde ich zu welchem Zweck gefördert? Dass man das zu jedem Zeitpunkt transparent darstellt und auch nicht versucht, irgendwelche Verschachtelungen zu bauen. Das haben wir nämlich auch schon mitbekommen, sodass im Nachgang erst deutlich wird, durch welche Programme man zum Beispiel gefördert wird. Dann Offenheit für den Dialog, Offenheit für die Themen, die kommen. Da kann auch der Peer-Ansatz, das heißt, dass man mit Jugendlichen selber arbeitet, die dann mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen auch selber arbeiten, also wirklich an ihren Themen, ein guter Ansatz sein. Ganz wichtig ist noch der Punkt, das hatte Herr Müller vorhin auch schon mal aufgegriffen, dass man wirklich methodisch und medial abwechslungsreich alle seine Sachen gestaltet. Also auch Medienkompetenz dort nochmal mit drin hat, aber eben auch wirklich nicht dieses, ich glaube, Sie hatten vorhin gesagt, mit klassischen Bildungsmaßnahmen kann man die Ziele nicht erreichen. Dass man da wirklich schaut, was gibt es, was kann man anderes machen als einen Frontalschulunterricht zum Beispiel. Dieses Phänomenübergreifende, das wurde ja auch schon angesprochen. Das heißt, es gibt Themen, die nicht nur den Bereich der linken Militanz betreffen, wie eben zum Beispiel das Themenfeld Antisemitismus, aber auch Antifeminismus, die halt eben in verschiedenen Bereichen vorkommen, in unterschiedlichen Ausprägungen und teilweise auch mit leichten inhaltlichen Unterschieden, aber nichtsdestotrotz, dass man wirklich sagen kann, wir gucken nicht mit einer linken Brille auf ein Phänomen, sondern wir haben ein Phänomen, wo man aus verschiedenen Blickrichtungen drauf schauen kann. Und dann kann man eben gucken, dadurch habe ich nämlich auch einen viel höheren Effekt bei der Schulklasse, die ich vor mir sitzen habe, weil ich habe vielleicht Jugendliche, die sich in unterschiedliche Richtungen radikalisieren, die aber eben dort jetzt als gemeinsamen Nenner das Thema Antisemitismus haben. Die gucken dadurch verschiedene Brillen drauf. Aber indem ich sie eben dafür sensibilisiere, für dieses Thema, was dahinter steht, wo das herkommt, was man da machen kann, erreiche ich mehr Jugendliche, als wenn ich jetzt nur mit so einer linken Brille kommen würde. Und was wir auch noch von anderen mitbekommen haben, was ein guter Ansatz sein kann, dass man eben Vermittler sucht. Das heißt, Personen, die wirklich auch schon einen Zugang zu Jugendlichen haben, die sich vielleicht in linkeren Kreisen bewegen, die sich selber so politisch eher als links identifizieren auch und dass die dort mit den Jugendlichen arbeiten. Das haben wir jetzt aus einigen Projektzusammenhängen mitbekommen, wo auch weiterhin klar war, wo kommt das Geld her? Also da sind wir wieder bei diesem Punkt der Transparenz. Aber eben die auch zu bestärken in einer kritischen Haltung, aber eben mit legitimen Mitteln des demokratischen Verfassungsstaates. Also da sind wir wieder bei diesem Thema der Partizipation. Was ist eben möglich? Und was man ja immer bedenken muss, man darf auch gegen das Grundgesetz von der Sache her was haben. Und es ist ja nicht so, dass unser Grundgesetz was ganz Starres in Stein gemeißeltes wäre. Also es gibt dort ja auch Veränderungen. Also ne, wenn man mal bedenkt, irgendwie auch das Frauenwahlrecht, das Thema Geschlecht, das sind ja einfach so Themen, die sind zum Teil noch gar nicht so alt, dass sich da einfach in Deutschland noch was geändert hat. Dafür halt eben auch den Blick zu öffnen und zu sagen, wenn man protestiert, wenn man wogegen ist, das ist nicht automatisch was Schlimmes, was Schlechtes, sondern eben zu gucken, mit welchen legitimen Mitteln kann ich dagegen was vorgehen, mich für meine Interessen einsetzen.
Ja, ich will es vielleicht ergänzen. Wie gesagt, ich plädiere für den universellen und auch phänomenübergreifenden Ansatz und am besten über die Regelstrukturen, gerne mit der Unterstützung von externen Fachkräften, die über die Regelstrukturen auch aktiv werden und dazu für eine zielgerichtete Arbeit, die zum Ziel hat, die Bindung von Jugendlichen und Heranwachsenden an demokratische Werte und Normen gezielt zu stärken und in die Entwicklung einer eigenen reflektierten Identität ermöglicht, mit all den Dingen, die vorrätig auch eben angesprochen hat. Denn sobald jemand die Werte und Normen, und zwar die Kernwerte, es geht nicht um das demokratische Verändern von einer Grundgesetznorm, sondern es geht um die Kernwerte wie Würde des Menschen ist unantastbar, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit. Das sind diese Kernwerte, um die geht es. Sobald jemand die Werte und Normen, also diese Kernwerte unseres demokratischen Rechtsstaates grundsätzlich mitträgt und sich an sie gebunden fühlt, ist die Gefahr einer Entwicklung von extremen Einstellungen und Verhaltensweisen sehr halt gering. Das ist so der Kern dessen, was Präventionsarbeit in diesem Bereich über den Weg der politischen Bildungsarbeit, was für mich ein Teil von Präventionsarbeit ausmachen sollte. Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Müller, und auch vielen Dank an dich, Birgit, für diese Einblicke in die Herausforderungen. Ich denke, wir alle könnten noch deutlich länger über die Herausforderungen reden, aber da wir auch zielgruppenorientiert arbeiten wollen und um die wenigen Zeitressourcen von Beschäftigten in der Jugendarbeit wissen, hoffen wir, dass es Ihnen, liebe Zuhörerinnen, gefallen hat und Sie auch den ein oder anderen neuen Aspekt kennengelernt haben. Sollten Sie noch Fragen oder auch Kritiken haben, freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen an kontakt@linke-militanz.de. Wir danken Ihnen fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal. Das Gespräch stellte keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen allein die Autorinnen die Verantwortung.